Gott hat einen Plan für dein Leben. Das ist der eine Lieblingssatz vieler Jugendreferenten. Und auch ich benutze den gerne, weil ich auch glaube, dass das so ist. Weil ich glaube, dass Gott tatsächlich einen Plan für unser Leben hat. Nur die Frage, was bedeutet das? Das ist ja erstmal nur ein Satz, den es gilt, mit Bedeutung zu füllen. Und ich glaube, viele stellen sich darunter vor, Schule, Studium, dann Beruf, die Liebe des Lebens finden, heiraten, Kinder kriegen, den einen oder anderen Dienst in der Gemeinde übernehmen, alles und allem gesegnetes Leben. Weil Gott meint es ja gut mit uns, oder? Gott liebt uns. Also wird das doch wohl hoffentlich sein Plan für unser Leben sein, oder? Gucken wir uns mal Gottes Plan für Josef an. Ich habe da eine Grafik, seht ihr? Ja, die seht ihr schon hinter mir. Und Josef ist so ein junger Mann. Er ist der Lieblingssohn von seinem Vater Jakob. Und ich glaube, mit dem Plan, den Josef so bis jetzt sieht, ist Josef, glaube ich, ganz zufrieden. Dann bekommt er noch Träume, die ihm zeigen, dass er über seinen Brüdern stehen wird und hinterher sogar über seinen Vater und seine Mutter, und die werden sich von ihm verneigen. Und ich glaube, Josef ist mit Gottes Plan für sein Leben richtig zufrieden. So kann das laufen. Und dann die Katastrophe. Die Brüder überwältigen ihn, entreißen ihm sein Kleidungsstück, dieses Prestigestück seiner Macht und seines Ansehens bei seinem Vater, und verkaufen ihn in die Sklaverei. Was für eine Katastrophe. Er war ganz oben und zack, fällt er ganz runter. Und man fragt sich, kann das wirklich Gottes Wille sein? Kann das Gottes Plan sein? Er wird Sklave in einem fremden Land, aber Gott ist mit ihm und er macht einen guten Dienst, und dieser gute Dienst wird erkannt, und Potiphar setzt ihn über sein ganzes Haus, macht ihn quasi zum Geschäftsführer, und es geht wieder hoch. Er hat sogar mehr Einfluss, aber er ist immer noch in einem fremden Land, weg von seiner Familie. Und die Geschichte ist ja auch nicht einfach vergessen. Aber ja, okay, Leid durchgemacht, bessere Stellung als vorher. Gottes Plan hat auch manchmal Umwege, ne? Aber jetzt läuft es ja wieder. Und das andere, das wird schon irgendwie kommen. Und ja, dann kriegt er Aufmerksamkeit, die er überhaupt nicht haben will. Nämlich die Aufmerksamkeit von der Ehefrau von Potiphar. Und er hält sich wacker, er widersteht der Versuchung, er weiß sich verpflichtet vor seinem Gott, er weiß sich verpflichtet vor seinem Arbeitgeber, vor seinem Chef, den nicht zu betrügen. Und wie wird es ihm gelohnt? Sie überrumpelt ihn, sie trickst ihn aus. Und er kommt ins Gefängnis, unschuldig, für einen Vorwurf, was er gar nicht gemacht hat. Und zack, jetzt von relativ weit oben noch tiefer als vorher. Und ich glaube, es ist noch härter, weil er hatte es ja schon einmal wieder geschafft, nach oben zu klettern. Und dann, buff. Und er arbeitet sich wieder nach oben. Gott ist mit ihm, sagt der Text, und er wird zum Gefängnisleiter. Er ist immer noch Gefangener, aber er hat das Sagen da. Und er kriegt sogar noch mal ein Stück extra Hoffnung, als diese zwei Angestellten des Pharaos da in sein Gefängnis kommen und er ihre Träume deutet, dem einen sagen kann, dem Mundschenk: Du wirst wieder eingesetzt über deinen Beruf, du kommst wieder raus. Und den anderen muss er leider sagen, für dich geht das hier überhaupt nicht gut aus. Du wirst gehängt. Und erinnert den Mundschenk, hey, wenn du wieder bei Pharao bist, dann denk doch an mich. Und der verspricht das auch, aber er vergisst es auch. Bis dann irgendwann der Pharao Träume hat. Und der Mundschenk erinnert sich daran, wie Josef seine Träume gedeutet hat. Und man holt Josef aus dem Gefängnis und Josef erklärt das erstmal, also ich kann hier gar nichts, das macht alles Gott, wenn ich dir deinen Traum erkläre. Und er deutet diese Träume, deutet das mit den fetten Jahren und mit der Hungersnot, die aufkommen wird. Und der Pharao setzt ihn als stellvertretenden Pharao ein. Also er ist Nummer zwei in Ägypten. Ja, eigentlich ist er sogar Nummer 1.1. Nee, das wäre weniger, also 0,9 quasi. Also er ist so wenig unter den Pharao, dass es im Grunde genommen keinen Unterschied mehr macht. Und durch ihn überlebt Ägypten die Hungersnot, und zwar nicht nur so gerade eben, sondern so sehr, dass es ihnen tatsächlich gut geht und dass sie auch noch die Völker drumherum versorgen können. Natürlich nicht umsonst, sie bereichern sich da schon dran, aber durch Josef wird die ganze Welt gesegnet. Und tatsächlich sehen wir hier das erste Mal, dass sich die Prophetie bei Abraham erfüllt, als Gott ihm sagt, und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann, irgendwann, viele, viele Jahre später, stehen da seine Brüder vor ihm. Und sie stehen nicht lange, sondern fallen sehr schnell auf die Knie. Weil das ist so üblich, wenn man so einem mächtigen Mann gegenübersteht. Sie wissen natürlich nicht, dass es Josef ist, aber da ist dieser Traum in Erfüllung. Sicherlich nicht so, wie Josef sich das vorgestellt hat. Man merkt in der Geschichte auch, er kann es gar nicht genießen. Wie ist das mit Gottes Plan für unser Leben? Also, so hat sich Josef das bestimmt nicht vorgestellt. Und hätte man ihm das vorher so geschildert, so wird das werden, und dieses Hoch und Runter, und hätte Josef die Möglichkeit gehabt, da zuzustimmen oder abzulehnen? Ich glaube nicht, dass er zugestimmt hätte. Trotzdem glaube ich, dass Gott einen Plan hat. Für unser Leben und auch für Josefs Leben. Ob das jetzt durch diese Umstände ist, also ob Gott das so 1:1 geplant und durchgezogen hat, also ne, dieses Auf und Ab, oder ob das wieder, also durch, trotz dieser Umstände ist, das bleibt ein Geheimnis. Was wir sagen können ist, wir sehen den Traum am Anfang, wir sehen die Realität am Ende. Wir sehen, dass Gott Josefs Leben genutzt hat, um Ägypten zu retten, um die Völker drumherum zu retten und letztendlich auch seine eigene Familie zu retten. Und ich glaube, hier ist der Knackpunkt. Gott hat einen Plan, aber in erster Linie hat Gott einen Plan für diese Welt. Und erst in zweiter Linie hat er einen Plan für uns, für dich. Und dieser Plan für dich, der ist auf jeden Fall intrigiert und auf gar keinen Fall unabhängig für seinen Plan, den er für diese Welt hat. Muss ich kurz gucken, wo ich bin. unterm Strich, Gott wirkt in dieser Welt. Und alles Leid, was Josef erlebt hat, unterm Strich, es ist auf Menschen zurückzuführen. Es ist auf Schuld zurückzuführen. Es ist auf Verbrechen zurückzuführen. Aber Gott bringt ihn da durch. Und er nutzt das alles, um etwas viel Höheres zu bewirken. Und ich glaube, dass das auch Gottes Plan sein kann. Er erkennt das so. In Vers 5 im Kapitel 45 sagt Josef: Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass er mich hier verkauft hat. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Josef erkennt das als Gottes Plan. Und dadurch wird seine Familie gerettet. Und dadurch kann er langfristig auch vergeben. Aber das fällt ihm gar nicht so leicht, das mit dem Vergeben. Tatsächlich ringt er da ganz schön hart drum, seinen Brüdern vergeben zu können. Und mir tut das irgendwie gut, dass ihm das nicht so leicht fällt. Ich weiß nicht, wie viele Zeugnisse ihr schon so gehört habt in eurem christlichen Leben. Ich habe so das eine oder andere Zeugnis über Vergebung gehört und da waren krasse Zeugnisse dabei. Da war eine Frau bei, die im Krieg ihre gesamte Familie verloren hat und irgendwann diesen Soldaten gegenübersteht, nachdem er in Frieden ist, und er kennt diese Person wieder, die da verantwortlich war, und kann vergeben. Dann habe ich von einem Missionar gehört, dessen Frau durch Terroristen gestorben ist und einen Tag später im Radio denen Vergebung aussprechen kann. Und ich bin begeistert von solchen Zeugnissen und von Gottes Macht, aber irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen schlecht dabei, ein bisschen schuldig, weil mir fällt das nicht immer so leicht mit dem Vergeben. Und dann ist ja das, was ich so erlebe und was ich vielleicht so vergeben habe, ja viel geringer als das, was die erleben. Und da ist mir Josef echt... Da hilft mir diese Geschichte, weil der hat da richtig mit zu kämpfen. Er begegnet seinen Brüdern, sie knien vor ihm und er hat die volle Macht über sie. Er kann machen, was er will mit ihnen. Und er nutzt das auch. Als erstes Mal wirft er ihnen vor, ihr seid Kundschafter, ihr seid Spione, ihr seid hier, um auszuspionieren, wo dieses Land schwach ist. Und die kriegen natürlich richtig Schiss, ne? Weil die erwarten jetzt nicht unbedingt die beste Behandlung, wenn der Fast-Pharao denkt, dass sie Spione sind. Und er hört sie dann untereinander reden und er hört, wie sie sagen, das ist, weil wir Josef so schlecht behandelt haben. Da straft uns Gott jetzt für, jetzt holt uns die Sünde ein. Und er hört ihre Buße und er ist tief berührt darüber. Und weint. Und trotzdem nimmt er sie erstmal alle gefangen. Allesamt. Am nächsten Tag nimmt er sich dann nur noch Simeon. Gibt ihnen zu essen, gibt ihnen auch ihr Geld wieder und schickt sie zurück. Aber sie sollen wiederkommen mit Benjamin, um ihnen zu beweisen, dass sie die Wahrheit geredet haben. Natürlich weiß er längst, dass sie die Wahrheit geredet haben. Aber er nutzt seine Macht. Vielleicht auch, um zu sehen, ob sie tatsächlich wegen Simeon wiederkommen. Ob sie wieder einen Bruder zurücklassen. Der gibt ihnen das Geld mit. Heimlich. Sie denken, sie hätten es da lassen müssen. Und sie entdecken es und kriegen Angst davor, dass ihnen das als Diebstahl ausgelegt wird. Und so trauen sie sich erstmal eine ganze Weile nicht zurück. Und Jakob will ihnen Benjamin auch nicht einfach so mitgeben. Da ist Misstrauen in dieser Familie gewachsen. Ich habe euch einmal meinen Jüngsten mitgeschickt, der ist nicht wiedergekommen. Wenn ich ihn euch jetzt mitschicke, ich weiß nicht, ob er insgeheim befürchtet, dass das doch kein Tier war, oder ob es einfach nur die Angst ist, dass er sich Schicksal wiederholen könnte. Letztlich willigte ein, schickt Benjamin mit. Sie kehren zurück zu Josef, sagen, hier, wir haben das Geld wieder mitgebracht, wir wissen nicht, wie das überhaupt in unsere Taschen gelangt ist, tut uns leid, das waren wir nicht. Und Josef schwamm drüber, macht überhaupt keine Zähne drum. Im Gegenteil, er veranstaltet ein Festessen für sie. Und das ist so der Punkt, wo man denkt, ja, jetzt ist doch der ideale Moment. Jetzt kann er sich so erkennen geben. Und er ist auch wieder tief berührt und muss sich zurücksehen, weil er es emotional nicht aushält. Und weint und kommt zurück und schickt sie wieder weg. Und sorgt dafür, gibt den Auftrag, dass sie einen silbernen Becher von ihm im Gepäck haben. Und er schickt ihnen ein Boot nach, zu sagen, hier, ihr habt was geklaut, was macht ihr hier, ihr vergeldet Böses mit Gutem, so rum. Und Judah verhandelt, also es wird dann bei Benjamin gefunden, ist alles so geplant und vorher sagen sie, wenn du irgendwas bei dir findest, wir werden alle deine Sklaven. Und dann verhandelt, und dann sagt Josef aber, nee, nur der, bei dem es gefunden wird. Und dann verhandelt Judah um Benjamin. Den kannst du nicht nehmen. Wenn der nicht zurückkommt, das wird mein Vater nicht überleben, der stirbt für Kummer. Und bietet sich da an und ja, da gibt sich Josef dann zu erkennen, da kann er es vergeben. Und sicherlich hat das auch gebraucht zu sehen, dass die Brüder sich verändert haben in der Zeit. Und man merkt wirklich, wie stark Josef darum ringt, darum zu vergeben oder nicht zu vergeben und seine Macht zu nutzen für Rache. Und wenn man das Ganze betrachtet, dieses ganze Hin und Her zieht sich über 4 Kapitel in der Bibel. Zeitmäßig zieht sich das über 2,5 mal 450 Kilometer Reise. Jeweils so 3 bis 4 Wochen Wanderung. Mit den Pausen dazwischen, wo sie dann genug zu essen hatten, durch den Handel, zieht sich das Ganze wahrscheinlich über Jahre. Josef fällt das überhaupt nicht leicht mit der Vergebung. Im Gegenteil, denke ich, kann man sogar sagen, er nimmt ein Stück weit Rache an ihn. Er nutzt seine Macht ihnen gegenüber. Er nimmt sie gefangen, er droht mit dem Tod. Simeon nimmt er sogar für ein paar Monate bis zu einem Jahr gefangen. Er stellt seine Brüder auf die Probe, sie müssen ihm beweisen, dass er sich verändert hat. Und dann endlich spricht er ihnen Vergebung aus und die Brüder sind sprachlos. Nicht nur wegen der Vergebung, sondern auch weil den Bruder, den sie das alles angetan haben, der steht vor ihnen und der hat richtig Macht über sie, der kann alles machen. Aber er vergibt ihnen, es ist ein großes emotionales Ereignis mit vielen, vielen Tränen. Mir ist Josef damit ein Vorbild, weil am Ende schafft er es. Auch wenn der Weg lang bis dahin ist, am Ende sieht Gott in seinem Herzen und er vergibt. Und ich denke, daran kann er ein Vorbild für uns alle sein, für alle, Familien, für alle Streitigkeiten mit Familien oder Freunden, die sich vielleicht schon so lange hinziehen, wo sich das eine Wort dem anderen gegeben hat und das vielleicht über Jahre immer mal wieder. Wo sich dieser Sog aus Aktion und Reaktion schon lange hinzieht, ist trotzdem Vergebung möglich. Und er schafft das zu vergeben. Und das ist für mich diese Geschichte, ein Zeichen Gottes Macht zur Vergebung hin. Auch in ein Herzen zu bewegen, was tief verletzt ist und was damit wirklich ringt. Und es ist ein Zeichen Gottes verborgener Macht, seiner Pläne für diese ganze Welt, die wir häufig nicht verstehen, aber die am Ende doch ans Ziel kommen. Amen.